Mir ist das damals in meiner politischen Zeit, wo ich sehr natürlich auch für Wahlkämpfe verantwortlich war, gar nicht so bewusst geworden in diesem tagtäglichen Hamsterrad, wie wir da eigentlich sozusagen davon galoppieren vor der normalen Lebensrealität der Menschen, die diese Aggressivität, diesen Boxkampf, der da dieses Hackelschmeißen, dieses Hickhack, das da jeden Tag stattfindet, die sich da zunehmend auch abwenden davon.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
$10 Milliarden. Auf diese unfassbare Summe hat US-Präsident Donald Trump den britischen Sender BBC verklagt, weil dieser eine Rede Trumps aus dem Jahr 2021 sinnverfälschend zusammengeschnitten haben soll. Das wäre jetzt an sich kein Aufreger, wenn nicht am selben Tag die Anhänger Trumps das Kapitol gestürmt hätten. Die BBC habe, so Trump, durch diese Montage von Zitaten den Eindruck erweckt, Trump selber hätte zu diesem Sturm aufgerufen. Unsere Aufgabe hier bei der Sozialkompass, dem Podcast und der Sendung der Katholischen Sozialakademie Österreichs, ist es nun natürlich nicht, diesen Fall auseinanderzunehmen oder zu bewerten. Wir haben den Fall nur hergenommen, um aufzuzeigen, wie umkämpft jenes Terrain ist, über das wir heute sprechen wollen. Der Bereich der politischen Kommunikation. Mein Name ist Henning Kling und ich darf Sie wieder an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit durch diese Folge begleiten. Markus, was interessiert die KSÖ beim Thema politische Kommunikation eigentlich besonders und warum passt dieses Thema in unsere Reihe zum sozialen Frieden?
Das Beispiel der USA zeigt es ja bereits sehr gut. Verständigung ist, das ist so unsere Überzeugung, Verständigung ist an sich ein Moment zum sozialen Ausgleich und zur sozialen Friedenssicherung. Zugleich sieht man, dass Kommunikation auch politisch benutzt werden kann. Fake News zum Beispiel ist das eine, doch es gibt auch viel subtilere Formen, die sogenannte Öffentlichkeit zu bespielen, zu triggern, zu lähmen. Dafür genügt der Blick in die eigene Politkommunikation, wo in der Zeit der türkisblauen Regierung das Schlagwort der Message Control salonfähig wurde, um den Versuch der Regierungsparteien zu beschreiben, die mediale Hoheit über die gesellschaftliche Kommunikation zu gewinnen.
Damit ist nun auch endlich die Rutsche zu unserem heutigen Gast gelegt. Herzlich willkommen, Lothar Lockel.
Danke für die Einladung.
Lothar Lockel ist Strategie- und Kommunikationsberater. Er war Sprecher von Global 2000, aber die meisten kennen ihn vermutlich zum einen als Bundesparteisekretär, der war der Grünen, als auch als Wahlkampfleiter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und von 2022 bis im Sommer 2025 war er Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates. Sprich, er agiert an vorderster Front, nicht nur im Bereich Politkommunikation, sondern er kennt sich auch im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen bzw. der Medien überhaupt in Österreich aus.
Herr Lockel, Sie sind Strategie- und Kommunikationsberater, vor allem im Bereich Politik, wahrscheinlich auch Wirtschaft und so weiter. Was tun Sie da konkret?
Also erstens einmal liebe ich Kommunikation. Kommunikation ist tatsächlich auch in der Wirtschaftswelt einer der wichtigsten Führungsaufgaben für Vorstände, für Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, natürlich auch für CEOs, natürlich auch in der Politik, aber auch im Privaten. Also auch dort hilft uns ja manchmal Schlagfertigkeit oder gewisses Augenzwinkern vielleicht über die eine oder andere schwierige private Situation hinaus. Also ich liebe Kommunikation und das, was ich jetzt in meinem Zivilberuf machen darf als Strategie- und Kommunikationsberater, ist Menschen, die, sage ich mal, in einer sehr großen Verantwortungsposition sind, also an der Spitze von Unternehmen, sie einfach als Sparringpartner, als Vertrauensperson zu begleiten auf ihrem Weg. Da sind sehr viele heikle Entscheidungen oft zu treffen und ich habe das Privileg, dass ich eben Feedback geben darf, dass ich versuche, das auch wirklich nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Warum ist das wahrscheinlich für manche Führungspersonen auch tatsächlich wichtig? Meine Erfahrung ist, je höher du raufkommst, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, vielleicht auch in der Zivilgesellschaft, desto weniger ehrliches Feedback bekommst du. Es wird es sehr oft nach dem Mund geredet, im direkten Kontakt oder jetzt auch intern Oft hat eine bestimmte Abteilung ein besonderes Interesse und sagt halt nur die Argumente, die für die jeweilige Abteilung wichtig sind. Und Menschen in diesen an der Spitze oder in Verantwortungspositionen müssen aber für das gesamte Unternehmen oder für den gesamten Staat Entscheidungen treffen. Und da versuche ich, Räume zu schaffen, wo man unbeeinflusst und neutral über kommunikative Fragen nachdenken kann. Und es ist ein großes Privileg, sind die Menschen ganz unterschiedlich. Jung, alt, manche sind buschender, manche sind diplomatischer. Und ich mache das jetzt schon seit über 15 Jahren. Daneben natürlich engagiere ich mich immer wieder auch politisch, aber das ist mein Kerngeschäft und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf.
Sie haben gerade ein kleines Attribut gebraucht. Ehrliches Feedback, haben Sie gesagt. Ich hatte mit dem Feld der Kommunikationsberatung nie viel zu tun, aber man hat so den Eindruck, dass viele Politiker, wenn man sie so vor Mikrofonen hört, sind irgendwie so gechatstreamt oder was auch immer sozusagen. Sie antworten nicht unbedingt präzise auf die Fragen von Journalisten, sondern sind darauf trainiert, ihre Messages, ihre Botschaften rüberzubringen. Ist das die Hauptaufgabe Ihres Metiers?
Also da haben Sie völlig recht und da haben Sie gleich einen absoluten Kernpunkt auch in der Frage der Kommunikation nach außen, also in die Öffentlichkeit, aber oft auch nach innen ins Unternehmen angesprochen. Also diese Herausforderung oder wenn man es jetzt böse formulieren will, dieses Übel, dass man den Eindruck hat, dass Zuhörer oder Zuhörerin, da wird eine Frage gestellt und dann werden drei Botschaften runtergetrommelt vom Interviewten, die überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat. Und da kommt dazu, dass viele Moderatoren und Moderatorinnen ja auch geschult sind, für das Publikum sehr einfache und verständliche Fragen zu stellen. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass der, der die Antwort liefern soll, komplett ausweicht, dann weckt es natürlich ein natürliches Misstrauen. Warum antwortet der oder die auf die Frage nicht? Hat er was zu verbergen? Ist es wirklich authentisch, was der erzählt? Also da haben Sie einen Punkt, auch mich beschäftigt es stark, dass wir in einer Zeit leben, wo man sozusagen große Angst hat, Fehler zu machen. Das ist sicher in der Politik extrem ausgeprägt. Also jeder Halbsatz liegt auf einer Goldwaage, jeder kleine Fehler kann ausgeschlachtet werden und dich wochenlang beschäftigen. Es wird dann so getan, als ob ein Nebengedanke der Hauptantrieb sozusagen wäre. Und manche, ja, Politikerinnen und Politiker versuchen dann in so Sprechblasen zu flüchten und sagen dann zum Beispiel, bevor sie antworten, ich sage Ihnen noch einmal, offen und ehrlich. Und das Publikum spürt, das, was jetzt als Antwort kommt, ist nicht offen und nicht ehrlich. Oder die Phrase nach dem dritten Mal ausweichen, ja, ich sage Ihnen noch einmal klar und deutlich und es kommt nachher wieder so ein Geschwurbel. Also in der Arbeit, die ich versuche jetzt auch hinter den Kulissen, ist auch noch einmal zu identifizieren, was ist meine ehrliche Meinung? Was würde ich nach bestem Wissen und Gewissen tun? Natürlich, worauf muss ich auch manchmal Rücksicht nehmen und was kann ich in einer sehr kurzen Zeit, die mir dann oft bei einem Interview bleibt oder auch bei einer Rede vielleicht vor der Belegschaft, was ist mir wirklich wichtig, dass ich auf den Punkt bringen will. Und da gibt's natürlich auch Verzerrungen, keine Frage. Also je knapper ich es mache, desto mehr können auch vielleicht manche Details, die auch relevant wären, wegfallen. Auf der anderen Seite, wenn ich halt zu kompliziert bin, verliere ich natürlich auch die Resonanz sozusagen mit meinem Publikum. Also das ist ein Spagat. Herr Schlagnitweit, Sie haben da wirklich einen wichtigen Punkt angesprochen und ich versuche halt auch mit meinen Partnerinnen und Partnern wirklich auch auf das einzugehen, weil man sich natürlich auch ganz anders bewegt, wenn man vorher über genau diese Kernfrage reflektiert hat.
Wie würden Sie denn sagen, hat sich der Bereich, in dem Sie tätig sind, verändert? Sie haben eben gesagt, Sie machen das seit 15 Jahren, sind aber viel länger schon in diesem Bereich tätig. Die mediale Öffentlichkeit hat sich ja unter Social-Media-Kriterien oder Big-Data-Modellen, KI-Modellen jetzt massiv verändert, beschleunigt die Kommunikation. Wie würden Sie das beschreiben, wie sich dieses Arbeitsfeld für Sie verändert hat
Naja, erstens würde ich sagen, natürlich glaube ich, hatte jede Generation, wenn sie in die Zukunft geblickt hat, ihre Herausforderungen. Jetzt im Rückblick tun wir uns oft leicht, weil der Weg, der dann eingeschlagen worden ist, war scheinbar selbstverständlich, aber damals war es ja anders. Und genauso ist es jetzt wieder, dass auch wir heute natürlich mit unglaublichen Herausforderungen konfrontiert sind. Und das, was sicher der größte Veränderungsprozess im Moment ist, ist dieses ungeheure Tempo und die Geschwindigkeit und die Breite der Entwicklung. Also die neuen technologischen Möglichkeiten beeinflussen jeden, und zwar fast egal, wo er oder sie heute wohnt. Und das Tempo gerade im Bereich künstlicher Intelligenz, mathematischer Maschinenlogiken, also das wird exorbitant steigen. Das ist sicher der größte Veränderungsprozess. Ich glaube, es hilft trotzdem manchmal, zwei Schritte zurückzugehen und das große Ganze auch ein bisschen von oben zu betrachten und nicht nur in dieser Hektik, in dieser Tageshektik mitzutun, sondern manchmal innen zu halten, ob der ganze Kurs eigentlich stimmt. Und da sind wir eh wieder beim Thema. Es geht natürlich auch am Ende dann um Verständigung, um Zuhören, um Wertschätzung, um Respekt und nicht nur um Parolen oder schon feststehende Positionen sozusagen jetzt mittels KI und anderer Mechanismen auf digitalen Plattformen irgendwie hinaus zu posaunen.
Es sind ja ganz oft Entwicklungen auch in dem Bereich, wo wir sagen, in USA gibt's das schon und das kommt dann mit Zeitversetzung irgendwann auch zu uns rüber. Ja, das gibt's oft, diesen Blick auf die USA. Was jetzt diesen Bereich der Politkommunikation angeht, da könnte einem ja dann in der Hinsicht Angst und Bange werden, weil dort ja vielfach Kommunikation nicht mehr auf Verständigung und auf Respekt und sowas aufsetzt. Man denke an die Parole von Steve Bannon, einem der zentralen Player sozusagen in der Politkommunikation in den USA. Flood the zone with shit. Also überflutet die Öffentlichkeit mit Mist, um sie zu lähmen. Muss uns Angst und Bange werden oder sind wir in Österreich und Europa noch woanders?
Na, wir sind schon noch woanders, wobei es natürlich stimmt, das kenne ich auch selber noch, dass ganze Legionen von Menschen, die in Österreich oder Europa verantwortlich für Wahlkämpfe sind, oft vorab nach Amerika gefahren sind und sich angeschaut haben, was ist gerade State of the Art, was können wir da vielleicht auch für Europa gebrauchen. Insofern muss man diese Entwicklungen natürlich ernst nehmen und klar, es ist Sorge angebracht, die Demokratie. Und dass wir uns das alle ausstreiten, sozusagen in welche Richtung das geht, das ist nichts Selbstverständliches. Das ist eigentlich eine relativ kurze Phase in der Menschheitsgeschichte, wo wir jetzt solche Systeme haben. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt und eine wesentliche Frage, die sich hier stellt, ist letztlich auch die Identitätsfrage in Europa und in Österreich. Und zwar ganz konkret die Frage, welche Dinge halten uns am Ende eigentlich trotzdem noch zusammen? Gibt es da was, das größer ist als wir selbst, das größer ist als die vorgefertigte Meinung, die es attraktiv machen, dass ich am Ende mir auch in der Demokratie denke, okay, die Mehrheit wird entscheiden, auf Minderheiten wird trotzdem sozusagen auch geachtet, dass die nicht überfahren werden. Also gibt es da Dinge, die uns diesen Spirit wiedergeben? Und das ist, glaube ich, schon eine mögliche Antwort auf sozusagen Müll, die Kommunikationswelt mit Mist zu, wege Wut, Hass und Empörung, denn das verkauft sich. Man darf ja nicht vergessen, diese digitalen Plattformen, auf denen das oft stattfindet oder meistens stattfindet, die leben ja von Aufmerksamkeit und Werbung. Und natürlich ist die schlechte, empörende, wuterzeugende Nachricht eine, die eher fesselt, ja, als die positive. Und da glaube ich, ist eben ein Punkt, was kann man da entgegensetzen? Und ich glaube, ein Gedanke könnte sein, das, was Bundespräsident Alexander Van der Bellen heuer, also 2025, in seiner Neujahrsrede angerissen hat. Da hat er nämlich die Frage gestellt, in welchem Land wollen wir eigentlich leben in 5 oder 10 Jahren? Wie soll Österreich da ausschauen? Haben wir Stärken, die uns eigentlich vielleicht verloren gegangen sind oder dessen wir uns gar nicht bewusst sind? Haben wir in der Vergangenheit eigentlich auch solche Krisenphänomene gehabt oder schlechte Stimmung? Was hat uns damals geholfen? Und das war, glaube ich, eine Einladung, diese Frage auch darüber nachzudenken, auch gemeinsam darüber nachzudenken, ob es Dinge gibt, die uns verbinden, die uns auch stolz machen, in Österreich, in Europa, trotzdem am Ende diese Gemeinsamkeit zu suchen, eine Lösung zu suchen, da oder dort auch einen Kompromiss zu suchen und zu sagen, gewisse Dinge in Österreich sind auch schön, ich bin stolz, dass ich in diesem Land leben darf und ich glaube, wenn wir in diese Richtung gehen, bin ich überzeugt davon, wird es eine gute Richtung gehen. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, in bei diesem so verführerisch das vielleicht ist, in diesem America First, sich natürlich nicht wiederfinden, sondern da entscheidet eine Mehrheit und der Rest ist irrelevant. Ja, ich glaube, das ist ein Modell, das wir nicht haben, sondern wir haben schon gelernt, auch in den dunkelsten Seiten der Geschichte in Österreich, ich habe selbst Politikwissenschaft studiert, dass das aufeinander losgehen bis hin einmal in einem Bürgerkrieg, ja, wo wir so unversöhnlich gegenüberstehen, dass es überhaupt nichts Gemeinsames mehr gibt, dass dann ganz, ganz die dunkelsten Schattenseiten unserer Geschichte dann daraus entstanden sind. Das kann nicht der Weg sein.
Noch einmal zurück zu Ihrem Metier als Strategie- und Kommunikationsberater. Ich habe den Eindruck, Sie bewegen sich auf einem sehr heiklen, schmalen Grat. Sie wollen auf der einen Seite Ihren Klienten dabei helfen, das verminte Terrain der politischen Kommunikation möglichst gut sozusagen zu begehen, zu bewandern, zu bespielen. Der Grat ist aber sehr schmal und es kann sehr schnell in die Richtung gehen. Wie komme ich möglichst schlau sozusagen über die Runden? Wie hintergehe ich möglicherweise die Öffentlichkeit, um meine Interessen, meine Anliegen und so weiter gut rüberzubringen und durchzusetzen, die Öffentlichkeit zu manipulieren? Manchmal hat man den Eindruck, oder man wird sich fast wünschen, Politik ließe sich weniger beraten, dann wären sie automatisch ehrlicher, sozusagen die Persönlichkeiten wären halt dann so, wie sie sind, ja. Lernen hier nicht gewisse Tricks der politischen Kommunikation. Haben Sie selber für sich einen Moralkodex in Ihrer Beratungstätigkeit, wo ich sage, da gibt es rote Linien?
Also natürlich denkt man immer wieder drüber nach oder auch für mich ist das ein permanentes Thema, dass man sich auch hinterfragt, genau auf diesen schmalen Grat, den Sie angesprochen haben. Wenn ich zurückblicke, also ich bin ja jetzt seit 15 Jahren in der Privatwirtschaft tätig, bin also für vor allem Unternehmen, Institutionen vor allem verantwortlich. Früher war es die Politik. In meinem Fall bei Alexander Van der Bellen und als Bundesparteisekretär der Grünen. Ich muss sagen, rückblickend, mir ist das damals in meiner politischen Zeit, wo ich sehr natürlich auch für Wahlkämpfe verantwortlich war und sehr viel Kontakt auch mit meinen Kollegen bei den anderen Parteien hatte, auf der gleichen Ebene, gar nicht so bewusst geworden in diesem tagtäglichen Hamsterrad, wie wir da eigentlich sozusagen davon galoppieren vor der normalen Lebensrealität der Menschen, die diese Aggressivität, diesen Boxkampf, der da dieses Hackelschmeißen, dieses Hickhack, das da jeden Tag stattfindet, die sich da zunehmend auch abwenden davon. Und du kriegst es nicht so mit. Und nach meinem Ausstieg dann, also ich habe dann große Lust gehabt, ich komme eigentlich aus der Zivilgesellschaft, dann eben jetzt dann die politische Welt, habe ich Lust gehabt auf Wirtschaft, wie funktioniert das dort? Ich muss sagen, im Rückblick, ich habe gut 1,5 Jahre gebraucht, bis ich resozialisiert war. Also bis ich wieder gelernt habe, wie eigentlich normale Kommunikation funktioniert, die jetzt nicht sozusagen das oberste Ziel hat, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, sozusagen den politischen Mitbewerber möglichst schlecht ausschauen zu lassen. Und ich habe das dann bei meinen Wirtschaftskunden wirklich gelernt, dass die das überhaupt nicht wollen, dieses Aufeinander-Losgehen, obwohl es für mich zuvor selbstverständlich war in der politischen Szene, bin da sicher nicht alleine. Und da habe ich dann eines gelernt, das mich bis heute fasziniert. Dass es eigentlich keine Branche gibt in der Wirtschaft, wo man eben öffentlich aufeinander losgeht oder dem anderen Korruption oder Unfähigkeit vorwirft, sondern im Gegenteil, es gibt sowas wie ein Branchenbewusstsein. Und das Faszinierende ist, dieses Branchenbewusstsein, dass wir da auch eine gemeinsame Verantwortung für unser Geschäftsfeld haben, funktioniert selbst in den Branchen, die eine härteste Konkurrenz haben. Wenn Sie nur den Lebensmittelhandel hernehmen, die wissen ganz genau, welche Produktgruppe in welcher Region 10% verliert zulasten des Mitbewerbers. Und trotzdem würde der Lebensmittelhandel niemals öffentlich aufeinander losgehen und sagen, okay, der hat jetzt einen Fehler, weil vielleicht um Gottes Willen Listerien im Käse drin sind, deswegen muss er das Produkt zurückrufen. Ich greife das nicht an, weil ich vielleicht 14 Tage später woanders ein Problem habe. Na, was passiert dann? Die Marke ist kaputt, nämlich beide, die Kunden kaufen nichts mehr und das Vertrauen ist zerstört. Und dasselbe habe ich dann in anderen Branchen kennengelernt. Banken, Versicherungen, Energiewirtschaft, Gesundheitssektor, Automobilsektor. Und im Rückblick muss ich sagen, gibt es nur zwei Branchen, die eigentlich diese Banalität, dass man natürlich einen Mitbewerb hat, dass man eine harte Konkurrenz hat, aber dass man sich nicht sozusagen das eigene gemeinsame Nest komplett kaputt macht, gibt es zwei Branchen, die diese schlüssige Grundregel komplett missachten und sie glauben, sie sind anders erfolgreich. Das eine ist die politische Branche, wenn Sie mir jetzt gestatten, dass ich das als Branche bezeichne. Und die zweite Branche, die sich jetzt überlegen könnte, machen wir es so wie alle anderen, die damit erfolgreich sind, oder machen wir es so wie der Politik, hat sie entschlossen, wir machen es so wie die Politik und das ist die Medienbranche. Auch dort gibt es ein Hickhack, ein Gegeneinander aufeinander losgehen. Das halte ich für fatal. Ich fand es nur spannend, auch diese Erfahrung jetzt gemacht zu haben. Und ich habe da unheimlich viel jetzt natürlich auch in der Kommunikation von Unternehmen gelernt, auch vor allem ins Haus, in das jeweilige Unternehmen, zur Belegschaft, zu den Führungskräften, wo so Dinge wie Ehrlichkeit, transparente Kommunikation, vorausschauende Kommunikation, sich auch Feedback einholen, ja, wo das viel besser funktioniert und auch erfolgreicher ist, als ich es in der Politik gewöhnt war.
Würden Sie denn jetzt vor dem Hintergrund, diese Frage drängt sich auf, Ihrer jetzigen Erfahrungen, die Sie neu gewonnen haben, der Einblicke, würden Sie Ihre Politberatung, die Sie davor gemacht haben, sprich Coaching von Van der Bellen oder sowas, anders anlegen?
Also teilweise schon, zum Beispiel was auch einen Aspekt betrifft, der in der Wirtschaft viel ausgeprägter ist, nämlich, ich sage es jetzt in der männlichen Form, der Kunde, der Kunde, der Kunde. Im Rückblick muss ich sagen, in der Politik war es oft so, dass der Kunde, nämlich die Wählerin und der Wähler, oft gar nicht so im Fokus steht. Ja, man kommuniziert zu den eigenen Funktionären und Funktionärinnen und Funktionären, zu Kammerorganisationen, zu Bünden, zu irgendwelchen innerparteilichen Menschen, aber eigentlich nicht zu denen, für die man eigentlich zuständig ist. Also zum Beispiel allein diese Kundennähe, das Thema Wertschätzung, Respekt, das zum Beispiel habe ich schon mitgenommen, das ist in der Politik ganz anders. Und zweitens, ich habe einmal habe Politikwissenschaft studiert, so einen Ansatz einer Doktorarbeit, ich werde es wahrscheinlich nie fertig machen, begonnen und habe mir so politische Karriereverläufe angeschaut, habe da ordentlich rein recherchiert, wie haben eigentlich Karrieren von Politikerinnen und Politikern international begonnen, die man im Nachhinein schon als sehr erfolgreich einschätzt. Wie war das am Beginn? Zum Beispiel Angela Merkel. Oder auch Frau Thatcher oder ganz andere Figuren, auch in Österreich natürlich, zum Beispiel Heinz Fischer, auch Alexander Van der Bellen, Wolfgang Schüssel. Das hat mich extrem fasziniert. Fast alle hatten am Anfang einen unfassbaren Gegenwind. Also wenn Sie sich nur durchlesen, auch bei Angela Merkel, das war eine ostdeutsche Pastorentochter mit Schweißflecken auf den Achselhöhlen, also wirklich kaum nachzulesen, ist eine der längst dienendsten und erfolgreichsten deutschen Kanzlerinnen geworden. Also sie hat es am Anfang durchgehalten und deswegen bin ich überzeugt davon, ja, jeder Politiker muss das mit sich selbst verantworten. Ich glaube, dass Politikerinnen und Politiker, die versuchen, möglichst authentisch, ja, möglichst transparent, ich bin jetzt beim Begriff ehrlich sehr, sehr vorsichtig, ja, aber auch für das Gesamtganze ihre Motivlage zu erklären, ihre Haltungen zu erklären und auch den Mut haben, ihre Pläne auch gegen Widerstände umzusetzen, dass es eben genügend Beispiele gibt, dass solche Politikerinnen und Politiker erfolgreich sind, als die, die nur dem Tagestrend hinterherhecheln und so wie ein Strohfeuer zwar vielleicht ein paar Wochen die Medien diktieren, aber dann relativ früh eigentlich aus diesem Amt gehen. Ich gebe zu, es gibt auch andere Beispiele, aber ich möchte mich eher auf die fokussieren, weil ich glaube, nur mit dem Auseinandertreiben von Leuten, das ist nicht die Kommunikation, hinter der ich stehe, da stehe ich auf der anderen Seite.
wie Sie das gerade erzählt haben, von der Wirtschaft, wo man eher vom Mitbewerber als vom Konkurrenten spricht, also auch ein positiver Ausdruck, ein wertschätzenderer, und die beiden Branchen, wo das eben nicht funktioniert, da habe ich mir gedacht, woran liegt das? Mag das liegen? Sie haben jetzt selber schon ein bisschen eine Erklärung geliefert. Sie haben gesagt, Politiker, die wirklich eine positive Vision haben, ein Anliegen, auch ein längerfristiges, ja, die halten das vielleicht auch durch, auch diese vielleicht Anfeindungen am Beginn. Ist das ein Mangel an politischen Visionen? Eben, dass man nur mehr gefangen ist im politischen Tagesgeschäft und überhaupt sich praktisch nach dem Motto lebt, Helmut Qualtinger lässt grüßen, wir wissen zwar nicht mehr wohin, hauptsächlich wir sind schneller dort. Fehlt das der Politik? Fehlt das der Medienlandschaft in weiten Teilen?
Ich glaube ja. Und ich glaube, dass das eine der, oder ich bin überzeugt davon, dass das eine der Kernprobleme ist, die wir im Moment haben, nämlich, dass es zu wenig, bei allem Respekt jetzt vor der Arbeit der Politikerinnen und Politiker, zu wenig Menschen in der Spitzenpolitik gibt, die wirklich einen Plan für die Zukunft haben, eine wirkliche, kraftvolle, überzeugende Vision, wo sie hinwollen, und die auch ein Team haben, weil alleine schafft man gar nichts, ein verschworenes Team, das auf diesen Plan und auf diese Vision eingeschwört ist und die Entschlossenheit hat, diesen Plan auch umzusetzen und entsprechend zu kommunizieren. Sondern viele, die heute in die Politik gelangen, sind plötzlich mit einem Schwall an Themen konfrontiert, die sie gar nicht so behandeln wollten, oft Altlasten, irgendwelche Dinge, die von früher, von vor 10, 20 Jahren da eingeführt worden sind, die heute aufpfropfen, und die schaffen das dann nicht mehr in dieser, also aus dieser Passivität hinauszukommen, ja, und in eine aktive Rolle zu gehen. Also ich bin überzeugt, ja, das ist so. Wir müssten mehr über unsere Richtung nachdenken, mehr über die Vision, und zwar nicht nur das jetzt einfach zu sagen, sondern auch etwas vorzulegen und zu sagen, das ist mein Vorschlag für Österreich in 5 bis 10 Jahren, und dann auch den Mut und den Plan zu haben, wir setzen das um. Natürlich ist so ein Plan schwieriger zu entwickeln als eine Unternehmensstrategie und eine Unternehmensvision. Trotzdem, wir dürsten förmlich danach, glaube ich, nach Persönlichkeiten, die eben diese kraftvolle, leidenschaftliche Vision auch vermitteln können, wofür sie stehen, wofür unser Land stehen, und denen ich vielleicht als Wählerin und Wähler auch zutraue, dass sie das auch umsetzen können. Auch wenn ich jetzt vielleicht das Fachwissen nicht habe über das konkrete Thema und mir das auch gar nicht erarbeiten will, aber ich sage, okay, das geht in eine Richtung, na, sollen die mal schauen und sollen die Verantwortung kriegen, das sollen sie machen. Und das ist viel zu wenig sichtbar, sondern sichtbar ist das Hickhack und das Gegeneinander, das aufeinander losgeht.
Gibt es etwas, was Sie aus Ihrer Erfahrung der Strategie- und Kommunikationsberatung sozusagen den KonsumentInnen der politischen Outputs raten können, wie sie hier sozusagen mit politischer Kommunikation umgehen sollen, wie sie eine gute Kultur der politischen Kommunikation vielleicht auch fördern, was beitragen können dazu?
Ich kann vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung, auf was ich selber sehr achte, ich versuche natürlich, Fehlentwicklungen, Risiken, Missstände wahrzunehmen, anzunehmen. Das ist auch manchmal sehr anstrengend. Für manches gibt es auch schon gar keine schnelle Lösung. Aber ich versuche auch, die positiven Dinge zu sehen. Und ein sehr kluger Freund von mir hat einmal gesagt, weißt du, in den digitalen Plattformen hat Zuversicht keinen Platz. Das verkauft sich nicht. Und auch das Positive hat ganz wenig Platz. Geht's schnell um einen Vergleich und ums Performen. Und ich versuche das jetzt ganz bewusst, immer wieder auch Dinge anzunehmen, wahrzunehmen, die funktionieren. Der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch, die Dinge, die positiv laufen, das ist schon was finde ich auch Mut macht. Und ich bin dagegen, dass wir nur das Negative sehen und nur auch das Negative aus uns rausholen. Ich glaube, eine gescheite Analyse, das habe ich immer gelernt, braucht beides. Die Chancen und die Risiken. Und am Ende hilft nur Mut. ja, Dinge auch anzugehen und da eben aber auch Dinge wahrzunehmen. Und insofern, also jeder oder jeden, den es vielleicht auch so geht und der vielleicht selbst einmal bei einer politischen Person auch einmal dort eine positive Rückmeldung absondert. Das mag jetzt vielleicht absurd klingen, aber Politikerinnen und Politiker sind keine Maschinen. Auch Pfarrgemeinderäte sind es nicht oder Priester sind es nicht. Ja, die hat man auch eine gewisse politische Rolle. Es geht ja um das Zusammenleben und die Regeln und wie man das gemeinsam macht. Auch einmal ein Danke zu sagen, wenn Dinge funktionieren. Also ein bisschen will ich nur sagen, das Augenmaß wahren, die Verhältnismäßigkeit wahren, beides zu sehen und natürlich die Entschlossenheit haben, okay, das, was schief läuft, gehen wir an, aber wir lassen uns auch das Land nicht komplett schlecht reden oder uns in Gruppen aufspalten, die künstlicher Natur sind und mit der echten Welt eigentlich nichts zu tun haben.
Also in Kurzformel, gegenseitige Wertschätzung als eigentlich Grundvoraussetzung gelingender Kommunikation.
Also danke für die Headline, wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen, aber Sie haben völlig recht. Ich glaube, Wertschätzung als Grundprinzip hat was Energieauslösendes. Und es ist schon interessant, dass man manchmal, irgendjemand hat einmal gesagt, also so eins und eins ist manchmal nicht zwei, sondern drei. Und das geht mir oft so, dass ein Gespräch mit jemand anderem, dass man dann sagt, eigentlich sind wir jetzt nicht doppelt so weitergekommen, sondern wir haben was erfahren, was wir uns nie vorher vorgestellt hätten und deswegen ist eins und eins eigentlich drei. Und da ist die Voraussetzung aber oft dazu Wertschätzung. Es geht nicht immer, weil manchmal ist die Zeit auch nicht, manchmal ist die Gruppe zu groß, die man vertritt, aber es lohnt sich, glaube ich, als Grundprinzip, ich hätte noch gesagt Respekt, ja, schon auch Führung und klarer Plan, keine Frage, aber das wirklich ernst zu nehmen und zu forcieren, ich glaube, man kann so erfolgreich sein und ich kenne genug Beispiele, wo das auch tatsächlich so ist.
Damit haben Sie jetzt auch ganz schön die Intention dieses Podcasts beschrieben. Das heißt nämlich, der heißt nämlich im Untertitel über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege. Wir wollen ja nicht nur miteinander streiten, sondern auch darüber schauen, was vielleicht produktiv zu verändern und zu verbessern ist und was gut läuft und dieses auch benennen. Herzlichen Dank, Lothar Lockel, für dieses inspirierende Gespräch. Wenn auch Ihnen die Folge gefallen hat, dann können Sie doch einfach mal reinhören, auch in die anderen Folgen. Mittlerweile läuft die dritte Staffel unseres Podcasts und es wird auch weitergehen in diesem neuen Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und schauen Sie auch vorbei bei den Angeboten, die die KSÖ sonst so hat, auf ksoe.at. Vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal, sagen Henning Klingen
und Marco Schlagnitheit
und Lothar Lockel. Der Sozialkompass. Ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.